Es läuft nicht so ganz, wie es soll, mit dem Impfen gegen Covid-19. Nicht zuletzt wegen der Verunsicherung nach Meldungen über Hirnvenenthrombosen, die aufgetaucht sind im Zusammenhang mit den Impfstoffen von AstraZeneca und jetzt auch von Johnson & Johnson, wenn auch sehr selten. Trotzdem ist es ja weiterhin unstrittig, dass Impfungen gegen SARS-CoV-2 ganz wesentlich sind, um die Pandemie zu beenden. Und umso wichtiger ist es daher, dass die Test- und Zulassungsverfahren transparent sind. Gerade eben, wenn sich andeutet, dass die Impfstoffe offenbar verschieden gut von Menschen verschiedenen Geschlechts und Alters vertragen werden. Das bringt uns zu Kindern und Jugendlichen, denn für die sind die Impfstoffe bisher ja noch nicht zugelassen, aber es laufen Wirksamkeitstests. Wie die laufen und ob es überhaupt sinnvoll ist, Kinder und Jugendliche gegen Covid-19 zu impfen, dazu hat Carina Schröder recherchiert.
Die Eltern stimmen zu einer Studie zu für ihr Kind. Und da ist unsere Verantwortung, dass wir hier besonders sorgfältig vorgehen, damit wir jedes nur mögliche Risiko ausschließen.
Sagt Johannes Liese vom Universitätsklinikum Würzburg. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Infektionskrankheiten und Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren.
Das sind völlig unterschiedliche Altersgruppen, die eigentlich auch, wenn wir auf die Wirkung von Impfstoffen eingehen, unterschiedlich reagieren können. So dass wir nochmal innerhalb der Kinder differenzieren müssen in verschiedene Altersgruppen.
Deshalb haben Pharmaunternehmen wie BioNTech/Pfizer im vergangenen Jahr schon eine Studie mit TeilnehmerInnen von 12 bis 15 Jahren begonnen. Nun werden noch jüngere ProbandInnen getestet. Ähnlich sieht es bei Moderna und anderen Unternehmen aus. Getestet wird in Phasen. Phase 1 umfasst Tests mit Erwachsenen. Sie gilt bei den Impfstoffen beider Hersteller als abgeschlossen. Die Ergebnisse können als Referenzgröße für die Impfstofftests bei Kindern dienen. In Phase 2 wählt das Pharmaunternehmen zunächst eine sogenannte Formulierung, eine Zusammensetzung von Wirkstoff und Hilfsstoffen.
Und würde verschiedene Dosierungen an Kindern probieren und messen, wie die Immunreaktion ist, ob die neutralisierenden Antikörpermengen beispielsweise im Blut ebenfalls erhöht sind relativ zu der bei Covid-genesenen Kindern oder Jugendlichen.
Das sei die übliche Vorgehensweise, erklärt Klaus Zichotek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschland für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist. Hierbei im Blick Nebenwirkungen wie Rötungen, Schmerzen an der Einstichstelle und Fieber.
Wenn man dann eine Idee hat, wie die Dosierung ist und wenn die Formulierung auch eine relativ gute Verträglichkeit hat, würde man dann an mehreren hundert Kindern eine Studie machen, die auch genau das Impfschema und den Impfabstand festlegt und auch hier nochmal die Antikörpermengen bestimmen.
In der Regel bekommt eine Vergleichsgruppe Placebos. Dann wird geschaut, wie häufig sich die Gruppen noch mit Covid-19 anstecken. Die Abläufe ähneln denen der Impfstofftests bei Erwachsenen. Allerdings ist die Zahl der Probanden bei Kindern und Jugendlichen viel geringer. Bisher seien die Ergebnisse ermutigend. Johannes Liese vom Universitätsklinikum Würzburg.
Also in den ersten Studien sieht es sehr, sehr gut aus. Bis zu dem Alter von 12-Jährigen hinunter ist die Möglichkeit, Antikörper zu bilden, mindestens genauso gut wie bei den Erwachsenen in den vergleichbaren Studien.
Auch in Bezug auf Nebenwirkungen reagieren Kinder offenbar ähnlich wie Erwachsene. Für die 12- bis 15-Jährigen haben BioNTech/Pfizer Ende März erste Ergebnisse vorgelegt. Ihr Impfstoff zeigt in dieser Altersgruppe eine Wirksamkeit von 100%, hieß es aus dem Unternehmen. Die jugendlichen Testpersonen hätten die Impfung gut vertragen. Von Fachleuten geprüft sind die Daten jedoch noch nicht. Moderna, Johnson & Johnson und Sinovac testen ihre Impfstoffe derzeit ebenfalls an Kindern und Jugendlichen. AstraZeneca pausiert seine Tests, solange der Zusammenhang zwischen Impfstoff und Blutgerinnseln untersucht wird. Mediziner diskutieren derweil über den Nutzen von Covid-19-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen. Denn nur wenige von ihnen entwickeln nach einer Infektion überhaupt Symptome. Möglicher Grund? Kleinkinder haben bereits Antikörper und damit eine geringe Immunität.
Wir haben ja auch andere Corona-Erkältungsviren. Es gibt insgesamt 3, 4 verschiedene, mit denen wir jedes Jahr zu tun haben. Und die treten besonders häufig auf, gerade in der Gruppe der Kleinkinder.
Aber worin besteht denn dann der Nutzen einer Impfung von Kindern und Jugendlichen?
Was man schafft, ist mehr Herdenimmunität, dass man noch mehr die Bevölkerung insgesamt schützt. Und aus diesen Gründen kann es vielleicht sinnvoll sein, die Kinder zu impfen, aber nicht für das einzelne Kind, weil das einzelne Kind ja keine schwere Infektion zu erwarten hat. Das ist die absolute Ausnahme.
Schwere Covid-19-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen seien selten, erklärt Tim Nius vom Helios-Klinikum Krefeld. Er ist Sprecher des Arbeitskreises Pädiatrische Immunologie der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Doch auch bei Kindern und Jugendlichen kann es Komplikationen geben. Das Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, kurz PIMS. Eine starke Entzündungsreaktion des Immunsystems, die sich im Körper ausbreiten und alle Organe befallen kann. Auch bei PIMS stellen Mediziner unterschiedliche Formen in den Altersgruppen fest. Unter anderem das
bei den Schulkindern oder Adoleszenten und jungen Erwachsenen etwas andere Symptome auftreten als bei den kleinen Kindern. Zum Beispiel Herz und Lungen sind eher bei den älteren Kindern betroffen. Die kleineren Kinder haben eher was am Magen-Darm-Trakt.
Zwar ist PIMS mit Medikamenten gut behandelbar und in Deutschland hat es bis jetzt erst etwas mehr als 250 Fälle gegeben, erklärt Tim Nius. Eine aktuelle Studie von Medizinern des US-amerikanischen Center for Disease Control and Prevention, kurz CDC, zeichnet ein anderes Bild. Sie untersuchten mehr als 1000 Kinder mit PIMS, die meist zuvor asymptomatische Corona-Infektionen hatten. Alle mussten in Kliniken behandelt werden, die Hälfte auf Intensivstationen. Es gab einige Todesfälle in den USA. Warum Kinder an PIMS erkranken, ist unklar. Ebenso wenig ist über eventuelle Langzeitschäden bekannt. Ein Argument pro Impfung, auch für Kinder, sagt Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln. Zudem, je mehr Übertragungswege verhindert werden können, desto stärker sinken die Infektionszahlen insgesamt. Und desto eher sei auch für Kinder und Jugendliche wieder normales Leben möglich.
Wir wissen im Moment schon, wie schwer die Kinder darunter leiden, dass die Schulen nicht offen sind. Es sind enorme psychische Belastungen für die Kinder und Jugendlichen entstanden. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall versuchen müssen, so weit wie möglich zu reduzieren.
Natürlich bliebe auch bei Impfungen für Kinder und Jugendliche ein individuelles Restrisiko bestehen. Aber, so Johannes Liese aus Würzburg,
bei allen Impfungen, die wir in Deutschland bei Säuglingen und Kleinkindern empfehlen, ist es immer so, dass das Risiko der Erkrankung um ein Vielfaches höher ist als das Risiko der Impfung.